Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass Gott ihn in Ruhe lässt. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und heute Morgen werden wir uns mit einem Mann beschäftigen, der sich glücklich schätzen konnte, dass der lebendige Gott ihm noch einmal die Ruhe störte. Obwohl er das im ersten Moment natürlich alles andere als beglückend empfand. Und Sie werden gleich auch verstehen, warum. Und damit kommen wir jetzt zurück zu unseren Studien im Buch Daniel. Seit unserer letzten Predigt über Daniel ist einige Zeit vergangen. Es lagen die Bibeltage zwischen, dann die Passions- und Ostergottesdienste. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an das letzte Daniel-Kapitel, was wir miteinander gelesen hatten, Daniel 3. Da ging es um dieses Drama in der Ebene Dura, wo Nebukadnezar ein monumentales Standbild hatte errichten lassen, 30 Meter hoch, als Symbol für die Macht seines zusammenwachsenden Riesenreiches, als Symbol der Einheit. Und er hatte alle höheren Beamten dazu verpflichtet, sich vor diesem Symbol zu beugen und es anzubeten. Und auch Daniels drei Freunde wurden dazu verpflichtet. Daniel selbst war in dieser Situation nicht anwesend. Und diese drei Freunde, gläubige Männer, weigern sich, weil sie sagen, wir beten unseren Gott allein an. Denn wir glauben dem wahren, lebendigen, heiligen Gott, der sich im Alten Testament offenbart hat. Und zur Strafe wurden sie dann in diesen grauenvollen Feuerofen hineingeworfen. Und Gott sorgte durch ein Wunder dafür, dass ihnen nichts geschah. Dass ihnen kein Haar gekrümmt und kein Härchen versengt wurde. Sie wurden gerettet. Das war Kapitel 3. Und heute geht es nun weiter mit Kapitel 4. Sie haben dieses Kapitel teilweise vor sich auf Ihrem Zettel, auf der Rückseite Ihres Gottesdienstzettels. Und damit machen wir jetzt auch zeitlich einen großen Sprung. Kapitel 2 und 3 spielen in der Anfangsphase der Herrschaft Nebukadnezars. Also in jener Zeit, als er sich bemühen muss, die Macht erstmal zu festigen, zu konsolidieren. Als er dabei ist, seine Truppen zu sammeln und Schritt für Schritt sein Reich abzusichern. Das war Kapitel 2 und 3. Und jetzt klingt das schon ganz anders. Wenn Sie mal Kapitel 4, Vers 1 sich angucken, da sagt er, ich hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Es ist also viel passiert zwischen Kapitel 3 vor 5 Wochen und Kapitel 4 heute. Nicht nur bei uns in Hannover, sondern auch in Babylonien. Es ist viel passiert. Wenn wir die Regierungszeit Nebukadnezars ansetzen, etwa für die Phase von 605 vor Christus bis 562 vor Christus, das ist so in etwa die Zeit, 605 bis 562 vor, dann war das Ereignis mit den Männern im Feuerofen etwa 600 vor Christus. Das war Daniel 3. Und unsere heutige Geschichte legt nun nahe, dass Ägypten bereits unterworfen ist. Die beiden Feldzüge gegen Ägypten fanden aber 572 und 570 vor Christus statt. Also befinden wir uns etwa mit dem, was hier passiert in Kapitel 7, in Kapitel 4 im Jahr 570 vor Christus. Nur damit Sie die Rahmendaten haben. Das heißt, es sind etwa 30 Jahre vergangen, seitdem die Männer aus dem Feuerofen befreit wurden. Auch Daniel ist natürlich älter geworden. Er dürfte jetzt so um die 50 sein. Also in den besten Jahren und noch immer steht er in den Diensten des Königs. Und der König befindet sich auf der Höhe seiner Macht. Er ist alt geworden, aber sein Reich scheint stabil. Und Nebukadnezar ist offensichtlich sehr zufrieden mit sich und der Welt. Wohin der König auch blickt, schaut er auf Ruhm, auf Ehre, auf Macht, auf Erfolg. Aber auch den meisten Untertanen scheint es nicht schlecht zu gehen in seinem Reich. Er hatte ja auch gute Berater. Daniel und seine Freunde hatten sicherlich dazu beigetragen, dass in Babylonien, nach allem, was wir wissen, zu der Zeit ordentlich regiert wurde. Und jetzt rechnet Nebukadnezar damit, nochmal einen glanzvollen Lebensabend zu genießen. Das ist sein Ziel. Ich hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Er glaubt, ihm könne nichts passieren. Es könne noch lange, lange so weitergehen. Und er erinnert uns etwas an diesen reichen Kornbauern, von dem Jesus in Lukas 12 spricht. Der sagt, jetzt habe ich alle meine Scheunen gebaut, ich habe meine Zukunft bestellt, ich habe mich wirtschaftlich abgesichert. Jetzt kann ich unbeschwert und in Freuden weiterleben bis an das Ende meiner Tage, das hoffentlich noch sehr fern ist. Und da passiert plötzlich etwas. Ja, keine Sorge, die Kerze fällt nicht um, Dankeschön. So ist sie in Sicherheit gebracht. So, da passiert etwas, nicht, dass die Kerze umfliegt, vielen Dank, sondern es passiert, dass bei Nebukadnezar diese Ruhe von einem Tag auf den anderen aufgeschreckt wird. Plötzlich ist seine gesamte Lebenssituation in ein völlig neues Licht getaucht. Da ahnt jemand nichts Böses, sein Leben geht so ganz normal, Schritt für Schritt voran, und dann plötzlich bricht irgendetwas ein, eine schlimme Diagnose, der plötzliche Verlust des Arbeitsplatzes, eine unerwartete Not. Und plötzlich ist alles anders. Und so ähnlich ist es hier bei Nebukadnezar. Über diesen Tag berichtet jetzt das vorliegende Dokument. Und wenn Sie da eine Überschrift drüber setzen wollten, könnten Sie schreiben, wem Gott die Ruhe stört. Wem Gott die Ruhe stört. Ja, Gott kann stören. Und wie? Und das Besondere an dem Text, den Sie da in Händen halten, liegt darin, dass es sich hier um eine Quelle handelt, das ist hochinteressant, die offensichtlich von dem Hauptbetroffenen selbst verfasst worden ist, nämlich von Nebukadnezar. Ist doch interessant, wir gucken in die Bibel und finden ein Schriftstück, das von Nebukadnezar verfasst wurde. Und Daniel hat diesen Bericht dann in seinem Prophetenbuch aufgenommen. Und man fragt sich, was um alles in der Welt bringt ein Herrscher wie Nebukadnezar dazu, diese Lebensbeichte, denn anders kann man das gar nicht nennen, weltweit zu veröffentlichen. Und was bringt einen Propheten wie Daniel dazu, dieses offizielle Dokument, dieses Edikt, den Bibellesern zugänglich zu machen? Das ist die spannende Frage. Und das müssen wir jetzt klären, deswegen steigen wir sofort in diesen Text ein. Der geht noch weiter bis Vers 34, bis dahin kommen wir heute nicht, das werden wir nächsten Sonntag sehen. Aber jetzt beginnen wir mit Kapitel 3, Vers 31, da geht das los. Nochmal zum Zusammenhang, das Drama mit dem Feuerofen liegt 30 Jahre etwa zurück. König Nebukadnezar, allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der Erde, viel Friede zuvor. Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkündigen, die Gott der Höchste an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig. Und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währet für und für. Erstaunliche Worte. Das klingt wie ein Psalm. Und in der Tat, wenn Sie Psalm 145 sich anschauen, finden Sie da ganz ähnliche Ausdrücke. Und wir fragen, wie kommt ein heidnischer Herrscher, also ein Polytheist, einer, der einen Mehrgottglauben vertrat, einer, dessen besondere Vorliebe dem Götzen Marduk galt, wie kommt der dazu, den Gott der Bibel mit diesen Worten öffentlich zu preisen? Das ist die spannende Frage. Und die Antwort dazu erhalten wir aus seiner eigenen Feder. Jetzt sehen Sie mal ab Vers 1, Kapitel 4. Ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der erschreckte mich. Und die Gedanken, die ich auf meinem Bett hatte und die Gesichter, die ich gesehen hatte, beunruhigten mich. Und ich befahl, dass alle Weisen Babels vor mich gebracht würden, damit sie mir sagten, was der Traum bedeutete. Da brachte man herein die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager. Und ich erzählte diesen Traum vor ihnen, aber sie konnten mir nicht sagen, was er bedeutete. Bis zuletzt Daniel vor mich trat, der Belshazzar heißt, nach dem Namen meines Gottes und der den Geist der heiligen Götter hat. Und ich erzählte vor ihm den Traum, Belshazzar, du Oberster unter den Zeichendeutern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, was die Geschichte meines Traumes, was die Gesichter meines Traumes, die ich gesehen habe, denn bedeuten. Mit Sicherheit hat Nebukadnezar sich sofort erinnert an jenen Traum, der mehr als 30 Jahre zurücklag. Da hatte Gott ihn ja schon mal angesprochen, Daniel 2. Und seitdem hatte er nichts Vergleichbares wiedererlebt. Damals hatte der Traum ihn aufgerüttelt. Und dann hatte ihn der lebendige Gott offensichtlich 3 Jahrzehnte lang in Ruhe gelassen. Und Nebukadnezar hatte nur noch geträumt, wie Sie und ich auch träumen. Aber plötzlich holt ihn die alte Sache wieder ein an jenem Tag, in jener Nacht. Und Nebukadnezar weiß instinktiv, dieser Traum, das ist nicht einfach Privatsache, das lässt sich nicht einfach mit den üblichen psychologischen Mechanismen erklären. Sondern dieser Traum erreicht mich wieder als ein Zuruf aus der anderen Welt. Nebukadnezar hatte eine Ahnung davon, was Jenseits bedeuten könnte. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, es ist in der Tat der lebendige, der heilige Gott, der hier zu Nebukadnezar redet. Und wir sehen, dass Gott in einer dreifachen Weise zu Nebukadnezar redet. Er redet zunächst durch den Traum in den Versen 7 bis 15. Dann redet er durch Daniels Deutung des Traumes in den Versen 16 bis 23. Und am Ende redet er durch Daniels Kurzbußpredigt, wenn Sie so wollen. Das ist ein Vers, Vers 24. Also erst durch den Traum, dann durch die Deutung und dann durch die Kurzbußpredigt. Die ersten Verse hier, die wir gerade gelesen haben, die zeigen schon, Nebukadnezar hat aus den früheren Lektionen nicht viel gelernt. Das ist betrüblich. Oder vielleicht hat auch die lange Zeit, diese 30 Jahre, alles wieder überdeckt, was er mal ansatzweise begriffen hatte. Ja, er nennt Daniel nach wie vor mit diesem Kunstnamen nach den alten Götzen, Belshazzar, da steckt auch noch der Name dieses Götzen Marduk drin. Er hat immer noch nicht begriffen, dass es nur einen wahrhaftigen Gott gibt. Er beschäftigt immer noch eine große Mannschaft von Zeichendeutern und Wahrsagern. Und erst als die nicht mehr weiter wissen, oder vielleicht haben sie auch nur Angst, offen zu reden und ahnen auch schon etwas, erst da lässt Nebukadnezar den Spitzenmann rufen. Der soll es jetzt wieder richten. Es fällt nur auf, dass Nebukadnezar diesmal milder reagiert als vor 30 Jahren. Da hatte er die anderen Zeichenerklärer, die ihm keine Antwort liefern konnten, gleich mit dem Tode bedroht. Das fällt diesmal weg. Das ist vielleicht so ein bisschen Altersmilde, die hier waltet bei ihm. Und jetzt fragen wir, was war es denn, was nun Angst und Schrecken verbreitet, was ihn so in Aufruhr versetzt? Schauen wir uns diesen Traum an, ab Vers 7. Dies sind aber die Gesichter, die ich gesehen habe auf meinem Bett. Siehe, es stand ein Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch. Und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er war zu sehen bis an das Ende der ganzen Erde. Sein Laub war dicht, seine Frucht war reichlich, er gab Nahrung für alle. Alle Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm. Und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen und alles Fleisch nährte sich von ihm. Es ging den Leuten also gut in seinem Reich. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bett und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. Und er rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg und streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll seinen Teil haben mit den Tieren am Gras auf der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen werden und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Und sieben Zeiten, das sind bei Daniel sieben Jahre, sollen über ihn hingehen. Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will, und einen Niedrigen darüber setzen. Solch einen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gehabt. Du aber, Belshazzar, sage, was er bedeutet. Denn alle Weisen in meinem Königreich können mir nicht kundtun, was er bedeutet. Aber du kannst es, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Das Motto dieses Traumes könnte man so bezeichnen, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und dieser Baum schon gar nicht, ein riesiger, mächtiger Baum. Mit einer weltweiten Ausdehnung. Und dann tritt ein heiliger Wächter auf und setzt diesem mächtigen Baum eine Grenze. Hau ihn ab, beschneide ihn, fälle ihn. Der Baum wird gefällt und er wird alle seine Pracht einbüßen. Und was von ihm dann bleibt, ist ein Stumpf, ein Stock mit seinen Wurzeln in der Erde. Wörtlich steht da eigentlich das Wort Hauptwurzel. Seine Hauptwurzel, die bleibt. Aber sie bleibt in der Erde. Und plötzlich bekommt der Baum, das haben Sie gemerkt, einen menschlichen Charakter. Er wird personifiziert und da muss Nebukadnezar schon was geahnt haben. Ja, wenn es dann hier in Vers 12 heißt, doch lass den Stock und Er wird seinen Teil haben bei den Tieren. Und in Vers 13, das menschliche Herz soll von ihm genommen, ein tierisches Herz soll ihm gegeben werden. Und dann wird diese eigenartige Gefangenschaft 7 Jahre dauern, wo er bei den Tieren seine Zeit zubringt, eine grauenvolle Vision. Und es wird am Ende auch gesagt, warum? Warum dieses ganze Drama? Damit die Lebenden erkennen, Vers 14, dass der Höchste Gewalt hat, der lebendige Gott. Und dass er die Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und dass er sie geben kann, wem er will. Dass er völlig souverän ist in seiner Macht, in seiner Größe, in seiner Majestät. Als Daniel diesen Traum erfährt, da packt ihn der kalte Schrecken. Und die Art, wie er reagiert, achten Sie mal drauf, die Art, wie er reagiert, die zeigt seine mitfühlende Haltung gegenüber Nebukadnezar. Ist hochinteressant, Vers 16, da entsetzte sich Daniel, der auch Belshazzar heißt, eine Zeit lang und seine Gedanken beunruhigten ihn. Und sein Chef, der merkt das, wie erschrocken sein bester Berater ist und er ermutigt und sagt, sag aber trotzdem, was ist los? Und Daniel bereitet ihn dann vorsichtig auf diese Hiobsbotschaft vor. Er sagt in Vers 16 am Ende, ach mein Herr, dass doch der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widersachern gelten möge, dass das doch nicht dich treffen möge. Merken Sie, wie mitfühlend, wie behutsam Daniel vorgeht. Er weiß, ich muss jetzt Gottes Warnung, ich muss Gottes Bußruf ausrichten. Das kann ich ihm nicht ersparen. Aber da ist nicht ein Hauch von Selbstgerechtigkeit. Da ist nicht die Andeutung einer Überlegenheitspose. Ich habe es dir ja immer gesagt. Da ist nicht ein Zipfelchen von Stolz und Herabsehen auf diesen Heiden, sondern was wir bei Daniel sehen, ist aufrichtiges Mitgefühl. Zwischen den beiden muss sich in der Zwischenzeit ein ziemliches Vertrauensverhältnis entwickelt haben. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich unsere Haltung, wenn wir unsere Zeitgenossen mit Gottes ernster Wahrheit konfrontieren? Nehmen Sie da auch an uns dieses Mitgefühl wahr, dass es uns eigentlich schwerfällt, ihnen Gottes Gericht vor Augen zu führen? Dass es uns keinen Spaß macht, sie mit ihrer Sünde zu konfrontieren? Spürt man uns dieses echte, aufrichtige Mitgefühl ab für die Menschen, die ohne den lebendigen Gott verloren sind? Haben wir das überhaupt noch in unseren Herzen? Und dann werden die Dinge klar ausgesprochen. Gott redet durch den Traum und dann redet er durch Daniel. Und er sagt ihm ganz klipp und klar, sehen Sie hier in Vers 17 bis 19, sagt er das, der Baum, den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde, dessen Laub dicht, dessen Frucht reichlich war, der Nahrung gab für alle. Vers 19, das bist du, König, du bist es. Der so groß und mächtig bist, denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel. Du bist das. Und übrigens war das keine Schreckensherrschaft, die der Nebukadnezar ausübte. Denn hier in Vers 18 steht, dieser Baum gab Nahrung für alle. Er war kein böswilliger Tyrann nach allem, was wir wissen. Es ging den Leuten einigermaßen gut unter seiner Herrschaft. Und dann sagt er ihm weiter, der Daniel, aber was passieren wird? Du wirst schwer krank werden. Du wirst dahin vegetieren müssen, fernab jeglicher menschlichen Gemeinschaft. Vers 21 und 22, das König ist bedeutet, und zwar ergeht es als Ratschluss des Höchsten über den Herrn, den König. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, Vers 22. Du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder. Und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden. Und 7 Zeiten, das heißt 7 Jahre, werden über dich hinweggehen. Es ist ja grauenvoll. Aber das wird nicht das endgültige Aus sein, Vers 23. Denn was wird dann passieren? Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen. Das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben. Sobald du erkennst, dass der Himmel regiert, also dass Gott die Gewalt hat, das ist die Botschaft. Und wir fragen, warum redet Gott so drastisch? Warum redet Gott so laut zu Nebukadnezar? Warum ist es nötig? Und das wird 3-mal hier ausdrücklich gesagt, in Vers 14, in Vers 22 und in Vers 23. In Vers 14 heißt es, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wen er will. Und dann in Vers 22 nochmal, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und dann in Vers 23 nochmal, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat, dass Gott mächtig ist, souverän, majestätisch, der Höchste hat alle Macht, er regiert souverän in der Geschichte. Das ist die Botschaft, nur Gott ist groß, nur Gott, kein Mensch. Auch der Mächtigste nicht kann vor dem ewigen Gott bestehen, Gott ist Gott. Das ist die Botschaft hier. Und ich musste an die Situation denken, wie der junge Geschäftsmann zu Jesus kam und Jesus so ganz jovial ansprach, guter Meister, was muss ich machen, damit ich das ewige Leben kriege? Und wissen Sie, was Jesus ihm antwortet? Jesus sagt, was nennst du mich gut? Und er meint, was nennst du mich gut, wenn du mich nicht für Gott hältst? Was nennst du mich gut, wenn du mich nicht für Gott hältst? Nur Gott ist gut. Nur Gott ist Gott. Nur Gott ist majestätisch. Nur Gott ist mächtig. Nur Gott gebührt alle Ehre. Und ich habe mich gefragt, hast du diese Lektion schon für dein Leben gelernt? Und ich frage Sie, haben Sie diese Lektion schon für Ihr Leben gelernt? Und haben Sie die Konsequenzen daraus gezogen? Denn der Daniel sagt deutlich, das muss nicht nur Nebukadnezar begreifen, das müssen alle begreifen. Hier steht es doch in Vers 14, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat. Also alle, die mal über diese Erde gehen, alle, die mal irgendwann hier leben, müssen das erkennen, dass Gott Gott ist, dass Gott allein Gewalt und Macht und Majestät und Ruhm gebührt. Und das bedeutet für jeden von uns, du stehst vor einem heiligen Gott. Und dieser heilige Gott hat alle Macht und alles Recht in seinen starken Händen. Und du kannst ihm auf 10 nicht eines antworten. Richte dich darauf ein. Das ist die Botschaft. Natürlich, wir sind keine Weltherrscher und doch glauben wir manchmal auch so von unseren kleinen Bäumchen, dass sie in den Himmel wachsen, wenigstens so in Richtung Himmel. Ja, unsere Pläne, unsere Möglichkeiten, unsere Vorstellungen, das sind so unsere Bäume, die wachsen und wachsen und wachsen sollen. Und wissen Sie, es ist kein Zufall, dass in der Bibel der Baum immer wieder mal als Symbol verwendet wird, als Sinnbild für unseren menschlichen Hochmut. Für unseren Hochmut, mit dem wir meinen, wir könnten die Welt und den Himmel ansatzweise erobern. Ein Bild für unseren Stolz, der nicht mal vor dem Himmel Halt macht. Zum Beispiel in Hesekiel 17, Vers 24, da wird das abtrünnige Israel verglichen mit einem Baum, den Gott fällen wird. Und dann heißt es dann in Hesekiel 17, ich will Ihnen diesen Vers wenigstens kurz vorlesen, Vers 24, da sagt Gott über das sich aufbäumende, abtrünnige Israel, alle Bäume auf dem Felde sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erniedrige den hohen Baum und erhöhe den niedrigen. Ich lasse den grünen Baum verdorren und den dürren Baum lasse ich grün. Ich, der Herr, rede es und ich, der Herr, tue es auch. Und so haben sie dann immer wieder das Bild des Baumes für den Hochmut Assyriens, für den Hochmut Ägyptens, für den Hochmut Israels. Und alle diese Bäume werden früher oder später von Gott gefällt. Und das will der lebendige Gott, dem Nebukadnezar, und das will er Ihnen und das will er mir mit diesem Bibeltext ins Herz einbrennen. Nur Gott ist groß. Und Gott lässt es nicht zu, dass die Grenze zwischen Gott und Mensch von unten gewissermaßen überschritten wird. Das lässt Gott nicht zu. Gott lässt seine Heiligkeit und seine Majestät nicht beflecken, nicht zerstören, nicht vermenschlichen, nicht in Frage stellen. Und darum hat Gott seine Wächter eingesetzt, hier in Vers 10. Die lassen nicht zu, dass Gottes Ehre angegriffen wird. Die gehen dazwischen. Die sorgen dafür, dass unsere Grenzüberschreitungen in den Himmel hinein keinen Erfolg haben. Die sind nicht sichtbar für uns, diese Boten Gottes. Aber die Wächter Gottes sind heute genauso unterwegs wie in dem Traum des Nebukadnezar. Und wir? Wir versuchen es ja immer wieder, im Großen wie im Kleinen. Da meint einer, durch seine Anständigkeit, durch seine eigene Anständigkeit und seine eigene Moralität könne er ein gutes Leben führen. Und da wächst so ein Bäumchen des Menschenhochmuts in den Himmel. Oder wenn die Biotechnologie, wenn die versucht, dem Schöpfer ins Handwerk zu fuschen und neues Leben zu klonen, wenn sie sich anmaßt, Menschen zu züchten als Kopien von Menschen, wenn sie Embryonen, also Menschen, also ihresgleichen, wenn sie die wie lebendige Ersatzteillager ausnehmen und damit den medizinischen Fortschritt erzwingen wollen und ihr Leben nur ein bisschen noch verlängern, dann wachsen die Bäume des Menschenhochmuts in den Himmel immer weiter. Und eine Zeit lang scheint es sogar zu glücken. aber dann verfallen sie alle dem Gericht des lebendigen Gottes. Ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab und der rief laut, haut den Baum um. Und so schützt Gott seine Ehre. Gott schützt seine Gottheit, aber, und das ist ganz wichtig, Gott schützt auch unser Leben. Denn überlegen Sie mal, würde Nebukadnezars Hochmut unbeschnitten dem Himmel entgegenwachsen, dann bliebe ihm am Ende nur was? Die totale Vernichtung. Das war ja doch die große Lüge der Schlange im Paradies, dass sie Adam und Eva weismachen wollte, ihr könnt eurem Hochmut freien Lauf lassen, ihr könnt eure Bäume und Türme unbegrenzt in den Himmel wachsen lassen, ihr könnt euren Eigenwillen gegen Gott durchsetzen, ihr könnt euch sogar an die Stelle Gottes setzen, ihr werdet sein wie Gott. Und es wird euch nichts schaden, ihr werdet keine Strafe erleiden, im Gegenteil, ihr werdet die Welt gewinnen. Das war die Lüge der Schlange. Und das glaubt auch Nebukadnezar. Und es war seine einzige und wohl auch seine letzte Chance, dass der ewige Gott ihm in dieser Situation noch einmal die Ruhe störte und dass er seinen stolzen Baum gnadenvoll umgehauen hat. Nicht gnadenlos, sondern gnadenvoll. Und ich sage Ihnen, würde mein Stolz und würde Ihr Hochmut ein ganzes Leben überdauern und durchkommen, dann bliebe uns im letzten Gericht nur Gottes Verdammungsurteil. Aber schon in diesen Versen deutet Gott an, dass er uns nicht vernichten, sondern dass er sich ja erbarmen will. Er sagte in Vers 22, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat. In Vers 23 sagt er, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, du sollst ja umkehren. Aber dazu muss Nebukadnezar eben diese lebenswichtige Lektion persönlich erfassen. Und sie lautet ganz schlicht, nur Gott ist groß, nur Gott ist gut, nur Gott ist Gott und du bist Mensch. Und verstehen Sie, erst wenn wir diesen unendlichen qualitativen Unterschied erahnen, erst wenn wir zugeben, dass wir nicht zu Gott passen als Menschen, erst dann können wir ermessen, was es bedeutet, dass Gott von sich aus die Grenze überschritten hat. Dass Gott hineingekommen ist, dass Gott eben nicht nur diesen Wächter zwischen sich und uns stehen gelassen hat, sondern dass Gott an einem Punkt der Geschichte gewissermaßen den Wächter beiseite geschoben hat und selber eingetreten ist in diese Welt der Sünder. Aus der Gotteswelt in die Menschenwelt. Und er ist eingetreten in diese Welt und er ist uns entgegengekommen mit offenen Armen in seinem lieben Sohn Jesus Christus. Und erst wenn wir uns diese Wahrheit klar machen, die Nebukadnezar so bitter erfahren musste, dann können wir ansatzweise würdigen und dann können wir das gewissermaßen mit zitternden Händen in Empfang nehmen. Was der Johannesbrief sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Verstehen Sie, wir nehmen das immer so selbstverständlich mit. Aber es sollte uns erschrecken lassen, dass dieser heilige Gott sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir seine Kinder heißen sollen. Nun, soweit ist es mit Nebukadnezar noch nicht, aber Gott redet zu ihm. Gott redet zu dem alten Weltenherrscher, der doch schon früher so viel von ihm erfahren hatte. 3 Jahrzehnte sind vergangen seit dem Machtbeweis von Dura, als Gott seine Leute aus dem Feuerofen herausrettete. 3 Jahrzehnte. 3 Jahrzehnte lang dürfte Daniel auch immer wieder mit dem Nebukadnezar geredet haben. Und der Daniel hat bestimmt auch für den Nebukadnezar regelmäßig gebetet. 3 Jahrzehnte lang. Und jetzt redet Gott noch einmal. Und sein Reden ist ein lautes Rufen durch diesen Traum und durch die Deutung Daniels. Und was Daniel dann beschreibt als Handeln Gottes an Nebukadnezar, was kommen wird, wenn er nicht umkehrt, das ist eine extreme Stufe des Wahnsinns. Wir werden uns das Krankheitsbild nächsten Sonntag etwas genauer ansehen. Aber er wird Gras fressen, er wird dort in irgendeinem Park fernab von den Blicken der Menschen untergebracht sein, damit er nicht das letzte bisschen Menschenwürde verliert in diesem tierischen Zustand. Am Ende wird er eben bei den Tieren landen. Und in Vers 13 steht, man wird ihm ein tierisches Herz geben. Du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Und wissen Sie, damit macht Daniel etwas Dramatisches klar. Er sagt uns nämlich, wer seine menschlichen Grenzen überschreiten will, der stürzt sich ins Tierische. Wer die Sünde des Hochmuts nicht lassen will, wer Gott die Ehre verweigert, der zerstört am Ende sein eigenes Menschsein. Und doch will Gott uns Sünder, doch will Gott uns mit unseren hochfliegenden Lebensentwürfen und mit unserem plumpen Stolz, er will uns eben nicht mit Stumpf und Stiel ausrotten, sondern das ist das Großartige hier in Vers 12 und in Vers 20 und in Vers 23. Lasst den Stock, lasst die Hauptwurzel bleiben, sagt Gott. Gott will nicht einfach unsere Seele in die Hölle werfen, sondern er sagt, lasst den Stock bleiben. Das ist das Evangelium, das schon in diesem bedrohlichen Traum durchschimmert. Und das ist der Grund dafür, dass Gott überhaupt noch redet zu einem altgewordenen Machthaber, der längst alles wissen müsste. Und dann ist diese Rede Gottes fast zu Ende. Gott redet durch diesen einzigartigen Traum. Gott redet durch Daniels mutige und zugleich mitleidsvolle Erklärung. Und am Ende redet Gott zu Nebukadnezar durch diese packende Kurzansprache in Vers 24. Die macht hier den Abschluss, diese Mini-Bußpredigt. Da sagt Daniel am Ende, darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird es dir lange wohlergehen. Das heißt, es wird dir dauerhaft wohlergehen, du wirst dauerhaft Gemeinschaft mit Gott haben. Merken Sie das? Man spürt förmlich, wie Daniel um Nebukadnezar wirbt. Er sagt, lass dir meinen Rat gefallen, lass dir das doch bitte nochmal durch den Kopf gehen, erwäge das doch. Und in dieser Liebe des Propheten zeigt sich letztlich die Liebe Gottes zu Nebukadnezar. Gottes Liebe, die den Verlorenen zur Umkehr leiten will, jetzt noch am Abend seines Lebens. Daniel hätte doch auch was ganz anderes sagen können. Daniel hätte sagen können, der hat den Traum gehabt, ich habe ihm die Deutung des Traumes gesagt. Und das reicht ja. Er hat alles, was er wissen muss. Das ist jetzt genug. Aber er gibt sich nochmal die Mühe. Er nimmt nochmal seinen ganzen Mut zusammen und er hält dem Nebukadnezar nochmal diese kleine Bußpredigt. Auf den ersten Blick klingt das fast ein bisschen nach Werkgerechtigkeit, als ob man durch gute Taten sich gerecht machen könne vor Gott. Aber so ist das nicht gemeint. Gerade Daniel wusste doch von der Ohnmacht des Sünders gegenüber dem erhabenen Gott. Und deswegen sagt er hier mir im Grunde genommen wörtlich, brich los von deinen Sünden. So muss man das wörtlich übersetzen. Das heißt, die Sünde sind wie Ketten, die uns festklammern und die uns kaputt machen. Er sagt, brich los von deinen Sünden. Und mit Gerechtigkeit meint er hier wohl ein bereinigtes Verhältnis zu Gott. Und dieses bereinigte Verhältnis zu Gott wird sich dann in einem erbarmenden Lebensstil niederschlagen, der auch für die Armen sorgt. Also natürlich hat Daniel hier noch nicht die voll ausformulierte Rechtfertigungslehre des Neuen Testaments. Aber das wusste Daniel. Wer in Gottes Gericht durchkommen will, dem bleibt nur die Zuflucht zu Gottes Erbarmen, die Zuflucht zu Gottes Macht, die Zuflucht zu Gottes Vergebung. Davon sind wir abhängig. Und wir hören es nun aus dem Neuen Testament noch viel deutlicher, noch viel klarer. Wohin wir uns mit unserer Schuld, wohin wir uns mit unserem Hochmut flüchten können. Und wir haben umso weniger eine Entschuldigung, wenn wir uns diesem Ruf verschließen. So viel Mühe hat sich der allmächtige Schöpfer mit diesem Nebukadnezar gegeben. Hat ihm den Traum geschickt, hat den Traum erläutern lassen und hat dann nochmal geredet in dieser Kurzpredigt am Ende. Und am kommenden Sonntag werden wir dann sehen, ob und wie der Weltmonarch auf diese Anrede reagiert. Wir werden sehen, ob er sein Leben noch einmal aufrütteln lässt, ob er sich vielleicht sogar bekehrt. Das werden wir am nächsten Sonntag zu klären haben. Aber jetzt im Schlussteil dieser Predigt ist eine andere Frage am Ende wichtiger. Und diese Frage heißt, wie oft hat Gott zu Ihnen geredet? Wie oft hat Gott Sie aufgefordert, Ihren Stolz über Bord zu werfen? Wie oft hat Gott Sie aufgerüttelt, seine Allmacht und seine Ehre über alles andere zu achten? Natürlich, Gott hat Ihnen und mir nicht drastisch mit Wahnsinn gedroht. Aber wie oft hat Gott hineingerufen in Ihr Leben? Wie oft? Vielleicht in Stunden, wo Sie Ruhe in Ihrem Hause hatten und zufrieden lebten in Ihrem Palast. Vers 1. Oder auch in ganz anderen Stunden, wo Sie einfach nicht zur Ruhe finden konnten, wo sie vielleicht nicht mal Schlaf finden konnten. Vielleicht hat Gott gerade da zu ihnen geredet. Der frühere bayerische Bischof Hermann Betzel, das war ein knorriger Lutheraner, aber mit einem Evangelistenherzen. Der hat eine solche evangelistischen Herzen, der hat eine solche Situation beschrieben einmal. Er hat gesagt, dann geht er dir nach an dein Bett. Ob du wohl abends einmal an ihn denkst. Du bist müde und ziehst dich aus und legst dich hin, liest noch einen kurzen Roman und machst die Lampe aus und vergisst den, der dich geliebt hat. Und dann bleibt er an deinem Bett und rüttelt dich nachts noch einmal wach und fragt, ob du ihn bitten willst um seine Liebe und Vergebung. Aber du drehst dich um und nimmst eine Tablette, um wieder schlafen zu können. Und dann stehst du wieder auf für deinen vollen Arbeitstag und irgendwann auf der Höhe des Tages lässt Gott dich einmal dein Herz spüren und fragt, ob du nicht einmal nach ihm fragst, ob du nicht einmal ihn bitten willst, Herr, nun komm. Wie haben Sie auf dieses Rufen Gottes in Ihr Leben hinein reagiert? Na, vielleicht sagen Sie ja, was will er denn noch von mir? Die Antwort steht hier in diesem Bibeltext. Im Grundsatz will Gott von Ihnen nichts anderes als von Nebukadnezar. Sie sollen dieselbe Lektion lernen wie er. Wie sie hier in diesen Versen 14 und 22 und 23 steht. Sie sollen einsehen und zugeben, dass Gott Gott ist. Nur Gott ist groß. Nur Gott ist Gott. Und dieser Gott beansprucht, dein Gott zu sein. Und es ist so erschreckend, wenn wir merken, wie oft wir ihm das verweigern wollen. Und wenn sie so vor dem Heiligen stehen, dann wird ihnen auch klar, warum sie und wie sehr sie Jesus Christus brauchen. Ihn, der als Einziger uns zu Kindern dieses Gottes machen kann, weil er uns unsere Schuld und unseren Mangel an Ehrfurcht und Liebe und Anbetung für diesen heiligen Gott vergeben will. Nur er kann das tun. Und so halten wir das doch fest. Nebukadnezars Lektion hat bis heute nichts von ihrer heiligen Wucht verloren. Dem einen raubt sie die Ruhe, aber dem anderen wird diese Lektion der größte Trost, den es in dieser Welt nur geben kann. So schließe ich mit einem jungen Ehepaar, von dem der amerikanische Pastor John Piper berichtet. Es war vor einigen Jahren zur Eröffnung der Gebetswoche in seiner Gemeinde. Da hatte er sich vorgenommen, über Jesaja 6 zu predigen. Jene Stelle, wo Jesaja die Heiligkeit und Majestät Gottes erkennt und wo es dann heißt, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Und Piper berichtet, wie er eben versucht hat, in dieser Predigt die Heiligkeit und Erhabenheit Gottes deutlich zu machen und seine großen Taten und seine Majestät herauszustellen. Und dann sagt er, ich wusste nicht, dass erst kurz vor jenem Sonntag eine junge Familie in unserer Gemeinde erfahren hatte, dass ihr Kind schwer gelitten und dass ihm schweres Unglück zugestoßen war. Das war für diese junge Familie eine unglaublich traumatische Erfahrung. Sie waren an diesem Sonntagmorgen da und hörten die Botschaft über die Majestät Gottes. Und Piper sagt, die modernen Gemeindeberater hätten uns Predigern gesagt, Bruder Piper, merken Sie nicht, dass Ihre Zuhörer Probleme haben? Können Sie nicht mal aus Ihrer abgehobenen Himmelsreise runterkommen und ein bisschen praktisch werden? Merken Sie nicht, was für Menschen da sonntags vor Ihnen sitzen? Und Piper schreibt, etwas später erfuhr ich von dieser Geschichte. Und dann nahm ich an einem Sonntag der junge Familienvater nach der Versammlung zur Seite und sagte, John, das waren in der letzten Zeit die schwersten Monate unseres Lebens. Aber wissen Sie, was uns durchgetragen hat durch diese furchtbaren Wochen? Das war der Blick auf Gottes Heiligkeit und Größe, die Sie in der ersten Januarwoche in der Predigt über Jesaja 6 erklärt hatten. Das war der Fels, der uns Halt gegeben hat. Und das will der allmächtige Gott auch für uns sein, dass wir auf seine Macht, auf seine Größe, auf seine Heiligkeit sehen und dass wir glauben dürfen durch Jesus, er ist unser Gott. Und er ist der Fels, der niemals wankt und auf dem auch wir sicher stehen dürfen. Amen.